drei Azubis 6.000 Euro. Das war so das, wo ich gesagt habe, 2.000 für einen Azubi musst du halt planen. Und an der Stelle muss der Handwerksbetrieb sich selber hinterfragen.
Letzten Endes muss man sich oder muss die Gesellschaft sich bewusst werden, welchen Stellenwert das Handwerk hat.
Dass mittlerweile wirklich jeder aufs Gymnasium gehen soll, auch Leute, die wirklich offensichtlich für die Schule nicht gemacht sind, die handwerklich super sind, die mega viel können, die auch nicht dumm sind, aber die für dieses Schulsystem einfach nicht gemacht sind.
Herzlich willkommen beim ISOTEC Handwerkskompass, dein Podcast zur Steigerung der Attraktivität im Handwerk. Tauche ein in fesselnde Gespräche, unterschiedliche Perspektiven und lass dich von spannenden Themen begeistern. Gemeinsam mit tollen Gästen beleuchten wir Chancen und Herausforderungen und decken auf, worauf es den Machern von morgen wirklich ankommt. Gestalte mit uns die Zukunft des Handwerks und werde Teil der Veränderung, die wir dringend brauchen.
Herzlich willkommen zum ISOTEC Handwerkskompass Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und ich freue mich, dass ich euch heute eine Premiere zeigen darf, denn wir haben die allererste ISOTEC Handwerkskompass Podcast Folge mit zwei Gästen hier bei uns im Studio. Schön, dass ihr da seid, Alex und Marvin. Es ist fantastisch, dass ihr zu dritt hier in unserem neuen Studio sind. Wir haben schon ein paar Folgen gemacht mit einem Gast. Jetzt Premiere zu dritt. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg hier hingefunden habt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
Für alle, die euch jetzt noch nicht kennen, stellt euch mal vielleicht ganz kurz vor, wo kommt ihr her, was macht ihr und warum könntet ihr eventuell unter Umständen hier bei uns eingeladen worden sein?
Also kurz zu mir, ich bin Alex Thieme, das ist Marvin, mein Geschäftspartner, mein Plänche. Und wir haben vor einigen Jahren eine Agentur gegründet, die A&M. Und die Agentur ist mittlerweile mit 50 Mitarbeitern und ja um die 600-700 aktiven Partnern die größte Agentur, die nur für das Handwerk Marketing macht, auf die spezielle Weise, Neukunden-Mitarbeitergewinnung. Und dadurch haben wir sehr viele Einblicke bekommen, ne? Tausende Beratungen geführt, jede Woche viele Gespräche mit Kunden. Und entsprechend kriegen wir sehr viel mit, auch wie sich der Markt gerade die letzten Jahre verändert hat, muss man auch sagen. Ich meine, seit 2018, 2019, die Volatilität im Markt ist schon sehr spannend. Und die haben wir halt live komplett miterlebt. Und wir haben sehr viele Ideen auch, die wir selber natürlich im Tagtäglichen umsetzen, um das Handwerk weiter voranzubringen. Und ja, das sind Themen, worüber wir heute gerne auch reden können, was man so machen kann, damit das Handwerk attraktiver wird.
Totale Überraschung, dass ihr was mit Handwerk zu tun habt. Aber was vielleicht noch eine spannende Frage eigentlich ist, wie kommt man auf die Idee, eine Agentur zu gründen? Okay, die Frage ist vielleicht noch einfacher zu beantworten, aber wie kommt man auf die Idee, eine Agentur fürs Handwerk zu gründen? Ja.
Also ich muss ein bisschen ausholen. Alex und ich, wir haben uns vor knapp 10 Jahren kennengelernt wir haben zusammen studiert in einem großen Konzern.
Was habt ihr studiert?
Wir haben Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, wir haben eher so den IT-Background jetzt, würde ich sagen. Und dann hatten wir irgendwann das Gefühl während des Studiums, dass wir ja uns irgendwie selbstständig machen wollen, dass wir irgendwie unser eigenes Ding machen wollen. Nicht, weil es uns nicht gefallen hat, aber einfach, weil wir einfach diese Flexibilität haben wollten, was Eigenes zu starten. Und dann haben wir mit verschiedenen Projekten angefangen, haben so versucht, die ersten Gehversuche zu machen im Thema Online-Marketing, sind ja durch die Welt gereist und haben von vielen Leuten Marketing gelernt und uns das angeeignet. Dann kam es relativ schnell zu der Situation, dass befreundete Unternehmer so aus dem Netzwerk, die sind zu uns gekommen und haben gesagt, ey, wie macht ihr das eigentlich? Wie schafft ihr das über Google, über Facebook, über Instagram, Kunden zu gewinnen, Leute zu begeistern.
Ne? Waren das Handwerksbetriebe, die euch da angesprochen haben?
Das waren zuerst ganz diverse Zielgruppen. Ja. Das waren Immobilienmakler, Versicherungsdienstleister, Fitnessstudio, Friseur sozusagen, aber auch Handwerksbetriebe.
Man muss noch ganz kurz dazu sagen, wir haben 2-3 Jahre gebraucht, bis wir davon selber leben konnten. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, also wir haben 2015 angefangen, uns damit so zu beschäftigen, dass wir es professionell machen wollten, aber bis 2017 immer noch fest angestellt gearbeitet, das Studium 2016 abgeschlossen. Und ab 18 erst angefangen, es anderen Leuten zu zeigen. Ich möchte, dass es richtig rüberkommt. Ja. Also wir haben da nicht das Wissen einfach so, sondern wir haben wirklich 1 Jahr Realmarketing erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen, wir konnten davon leben, für uns gemacht, 2 Jahre nicht erfolgreich, weil wir es gelernt haben. Und ab dem Moment dann haben wir das andere Freunde, Bekannte auch gesehen und haben uns dann gefragt, das ist jetzt der Moment quasi
dann. Genau, und dann war irgendwann der Moment, dass wir relativ viele verschiedene Branchen eigentlich hatten oder viele verschiedene Zielgruppen hatten. Und dann haben wir gesagt, irgendwie müssen wir uns ein Stück weit mehr fokussieren. Warum? Weil es natürlich viel, viel besser funktioniert, wenn du sozusagen einer Zielgruppe sozusagen hilfst, du die gleichen Probleme jeden Tag lösen kannst, auch die gleichen Probleme jeden Tag hörst. Und dann haben wir geschaut, hey, wer sind eigentlich unsere Kunden, die wir jetzt schon haben, die menschlich sehr, sehr gut zu uns passen, also wo wir auch Lust drauf haben, diesen Unternehmen weiterzuhelfen, die voranzubringen, wer hat auch richtig geile Ergebnisse. Und dann fiel eigentlich die Wahl relativ schnell auf die Handwerksbetriebe, die wir schon hatten. Ja, also das heißt, es ist quasi so ein, wir sind da so reingewachsen, würde ich sagen.
Das finde ich total cool, dass du sagst, wir haben uns auch die Frage gestellt, auf welche Leute haben wir denn überhaupt Lust, mit wem wollen wir denn zusammenarbeiten? Das ist ja eine, ich sag mal, das ist ja eine Fragestellung, ohne irgendjemandem so nahe zu treten, aber ich glaube, die stellt sich nicht jeder, sondern eher so, wir müssen davon leben, ich guck mal, dass ich möglichst viele Kunden irgendwie kriege und diese Spezifizierung auf eine bestimmte Zielgruppe und dann noch zu sagen, auf die, die ich am meisten Bock habe, nicht nur monetär oder umsatztechnisch, sondern vor allem auch so im täglichen Umgang.
Ich finde, das ist eine Frage, die sich auch jeder Unternehmer irgendwie stellen sollte. Sind eigentlich die Kunden, mit denen ich arbeite, arbeite ich gerne mit denen zusammen? Ist das das richtige Klientel oder möchte ich mich auf was anderes positionieren? Ne? Da hat ja jeder so seine Präferenzen.
Glaubst du, es gibt, viele Handwerksbetriebe, die in der heutigen Zeit keine Kunden aussuchen, sondern alles nehmen, was es so gibt?
Würde ich schon sagen. Ja, die große Problematik ist ja, dass es gibt ja diesen Leitsatz im Markt, der Handwerker, der nicht ausgelastet ist, ist nicht gut. Und das ist ein ganz großes Problem, dieser Leitsatz, weil ein Handwerker, der komplett ausgelastet ist, ob der gut oder schlecht sei, jetzt dahingestellt, er nimmt vor allem erstmal alles an, was nicht bei Treffen Bäumen ist. Und was wir aus Erfahrung sehen, die erfolgreichsten Handwerksbetriebe, die wir auch gesehen haben, nicht nur unsere Partner, sondern auch davon unabhängig, die machen alle Marketing. So, warum machen die Marketing? Weil die erkannt haben, ich könnte diese Kunden annehmen, aber nur auf die habe ich Bock. Nur die können das Geld bezahlen, was ich möchte. Nur die haben die Aufträge, auf die ich Lust habe. Nur die haben die Aufträge, die meinen Leuten Spaß machen. Aber wenn ich jetzt die hier alle absäge, habe ich nicht genug zu tun. Das heißt, ich muss Marketing machen. Und viele Handwerker haben allein deswegen davor Angst, Marketing zu machen, weil dann ihre Kollegen sagen, ey, du Marcel, mit deinem Betrieb, sag mal, geht's da bergab, du musst Marketing machen, läuft's nicht mehr. Das ist ein ganz großes Problem.
Also ein Image-Thema.
Ist ein Image-Thema,
so in der Wahrnehmung bei den Kollegen, so, was mit dir so.
Genau. Okay.
Das erlebt ihr täglich?
Was ist täglich? Wir erleben es auf jeden Fall, dass Leute uns sagen, also Marketing musste ich bisher nicht machen. Ich war bisher immer, hat es gereicht, dass ich einfach gute Arbeit gemacht habe. Und da stellt ihr das irgendwie, weißt du, was ich meine, ne?
Also für mich als Marketingleiter ist das natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also man muss natürlich. Wie war das schon damals so, wer nicht wirbt, stirbt, ne? Ich meine, letztendlich Empfehlungen oder von Empfehlungen leben ist natürlich auch letztendlich Werbung, Marketing, Image und so weiter. Also das ist, sehen ja viele nicht darunter.
Ja.
Was ich gerne noch mal so ein bisschen rausarbeiten möchte, bevor wir jetzt tatsächlich auf die Themen reingehen, die wir gerade angesprochen haben. Ich merke gerade, dass wir schon in die, was macht denn das der Betrieb oder warum hat das eventuell einen Effekt darauf? Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal eigentlich auf eure Geschichte und auf euer Unternehmen eingehen. Denn ich finde, ihr habt eine Sache, habt ihr richtig cool gemacht. Ihr habt bei euch auf der Webseite
am-beratung.de,
ich weiß nichts Falsches sagen, gesehen, dass ihr euch im Über-uns-Teil im Prinzip ein Mission-Statement, kann man glaube ich dazu sagen, oder eine Mission, eine Vision eigentlich geschrieben habt. Und was ich sehr, sehr spannend fand, war, dass die eigentlich von eurer Vision, was ihr vorhabt mit dem Unternehmen, eigentlich sehr gut in die Themen passt, die wir auch versuchen voranzutreiben. Ich nenne jetzt einfach mal Stichpunkte. Ich habe mir das hier rauskopiert. Damit sich Handwerk für Nachwuchskräfte lohnt. Und dann habt ihr einen Teil dazu geschrieben. Damit sich Handwerk wieder für Fachkräfte lohnt. Den Teil dazu geschrieben. Damit sich Handwerk wieder für Inhaber lohnt. Und jetzt ganz spannend, also die drei sind ja schon eigentlich richtig cool, die mal zu benennen. Damit sich Handwerk für die Gesellschaft lohnt. Ja. Und da habt ihr sehr, sehr interessante und sehr spannende Punkte reingebracht, die ich gerne mit euch mal besprechen möchte. Denn ihr habt zum Beispiel bei dem Thema Nachwuchskräfte geschrieben, wir wollen jungen Menschen für eine Ausbildung im Handwerk begeistern und ihnen zeigen, welche Chancen und Möglichkeiten es in diesem Bereich gibt. Dabei setzen wir uns für die bessere Vernetzung zwischen Handwerksbetrieben und Schulen ein und unterstützen Betriebe bei der Ausbildung von Nachwuchskräften. Das ist ja genauso ein bisschen das Thema, was wir auch in vielen Folgen schon hatten, dass eigentlich so grundsätzlich eine Verbindung her muss zwischen dem Handwerk und den Stellen, wo man junge Menschen findet, in Schulen, in Vereinen und so weiter.
Ja.
Wie seid ihr auf diese Mission gekommen? Warum treibt euch das an?
Im Endeffekt ist es so, wenn wir uns hier umschauen, ist fast alles, was wir hier sehen, von Handwerkern geschaffen. Jetzt vielleicht abgesehen von den Kameras, so, das ist irgendwie auch mal ganz ursprünglich mittlerweile industriell gefertigt. Aber die Tische, die Küche, mit der wir arbeiten, das Badezimmer, wo wir reingehen, das ist alles von Handwerkern geschaffen. Und ich hab selber mal 2 Wochen Praktikum bei einem Kfz-Unternehmen gemacht. Und ich muss sagen, man schafft den ganzen Tag so viele Dinge, man erledigt so viel mit seinen Händen. Ich bin nicht begabt, was das angeht, deswegen mache ich auch was anderes. Aber auch jedes Mal, wenn man den Schrank aufbaut, man merkt wirklich, man hat da was geschaffen. Und dieses Gefühl, ich glaube, dass ganz vielen Leuten ja gerade so ein bisschen die Perspektive fehlt auch. Also ganz vielen jungen Leuten, die nicht wissen, was sie mit dem Leben machen sollen. die halt dann irgendwie ans Handy gehen, die ganze Zeit da durchsippen, um irgendwie sich geile Impulse zu holen. Aber die können diese Impulse auch von echter Arbeit bekommen. Und das ist einfach super wichtig, damit in Zukunft, wir haben es jetzt immer kurzfristig in der Zeit 2019, 2020 gesehen, was passiert, wenn mal die Lieferketten ein bisschen unterbrochen sind. Dass Leute da ein Jahr auf ihre Küche warten oder so. Und das ist eine Thematik, das wird in Zukunft Alltag sein, wenn die Handwerker weniger werden. Und es werden immer weniger. Es gehen bald sehr viele Leute, ich habe gerade die Zahl nicht genau im Kopf, da seid ihr ein bisschen fitter, glaube ich, aber ich glaube, die nächsten 15 Jahre 30%. Kann das ungefähr stimmen?
Ich würde sagen, einfach mal isotechhandwerkskompass.de
unseren Schüler runter. Ja.
Genau, also ich halte das ja in jeder Folge hoch. Ich glaube, die meisten haben die mittlerweile auch. Wir haben ja die Studie gemacht, wo es genau um das, also erstmal die Strukturdaten vom Handwerk, aber auch dann genau um diese Knackpunkte eigentlich geht. Ja. Und das Spannende ist, dass sich ja tatsächlich auch viele Leute oder viele junge Menschen eine Karriere oder auch einen Job im Handwerk vorstellen können. Das ist aber nachher nur sehr wenig.
Ja, 30% war, glaube ich, die Zahl.
Genau. Ja, also ich glaube einfach...
Die sich vorstellen können, nicht die es nachher machen.
Ja, das wäre total cool. Ein Drittel ist ja schon super, da muss man nur weitergehen dann an der Stelle.
Was würdet ihr denn sagen, wenn man jetzt in die Schule geht? Was müsste denn da passieren eigentlich?
Also,
was ist denn da
der Gedanke bei? Meiner Meinung nach hat das Handwerk so ein Imageproblem, gerade bei jungen Leuten, was auch dadurch gefördert wurde, dass Deutschland auch so ein Stück weit damals in den PISA-Studien, sag ich mal, auf einem absteigenden Ast war. Dann wurde das Ganze, dieser ganze akademische Bildungspfad auch mehr gefördert und hatte auch ein höheres Ansehen. Und dadurch hat quasi so eine ganze Generation quasi vorgelebt bekommen oder auch so ein Stück weit gedanklich eingeimpft bekommen, hey, du musst irgendwie, damit was aus dir wird, musst du Abitur machen und du musst irgendwie studieren oder du solltest studieren, damit du viel verdienst, damit du sozusagen einen guten Beitrag in der Gesellschaft leistest. Und ich finde, das ist ein ganz großer Fehler, weil man dadurch sozusagen dieses Handwerk ein Stück weit einfach abwertet oder ganz, ganz stark abwertet. Und ich finde, man muss wieder in die Schulen gehen und tatsächlich... sowas wie einen Tag der offenen Tür anbieten, dass die jungen Leute einfach mal einen Tag mit können in einen Handwerksbetrieb, dass man eine ganze Klasse zum Beispiel in einen Handwerksbetrieb
reingeht. Jeder macht ein kleines Werkstück dort. Die haben alle was sie mit nach Hause nehmen können, wo sie sagen können, ey, voll geil, habe ich gemacht. Und wir erleben halt immer wieder, dass in solchen Situationen dann wirklich ein Teil der Leute sagt, ey, krass, ich hatte Handwerk ein ganz anderes Bild im Kopf. Es macht voll Spaß. Es ist was ich mir wirklich vorstellen kann, täglich.
Schlagt ihr das euren Kunden vor? Was sagen die? Reagieren die? Also vielleicht mal ganz kurz, eure Kunden sind in der Regel die Inhaber von einem
Handwerksbetrieb.
Lokalen Handwerksbetrieb.
Ja, genau, zwischen 1 und 50 Mitarbeitern und so.
Genau. Wie reagieren die? Also ich meine, erstmal ist ja, glaube ich, dass ein Veränderungswille da ist, weil sonst würden die mit euch ja wahrscheinlich nicht am Tisch sitzen.
Genau, Also vielleicht mal grundsätzlich, also wir helfen ja den Betrieben dabei, Fachkräfte zu finden oder Neukunden zu finden. Ja, das heißt, wenn die ihren Absatz steigern wollen. Und dadurch kommen die zu uns. Und dann sind wir natürlich auch häufig in Gesprächen, wo wir dann zusammensitzen und sagen, ja, wie können wir denn jetzt dafür sorgen, dass mehr Azubis zu euch kommen? Und dann sagen wir auch, hey, geht mal auf eure Schulen zu in der Region. Die sind auch super dankbar dafür. Die
sind super offen
für sowas. Ja, die sind super offen.
Das heißt, die Schulen sagen eigentlich, hey, kommt her.
Klar. Also, das ist ja das Ding. Die meisten Handwerker, wie du auch sagst, arbeiten sehr regional, 30, 50 Kilometer Umkreis. Die kennen ja jemanden, der jemanden kennt, spätestens in jeder Schule.
Ja, das stimmt. Es gibt diese Theorie, dass man über 4 oder 5
Ecken kennst du jeden sowieso Menschen auf der Welt. Genau, ungefähr. Und so ist es ja auch. Das heißt, ob der selber dahin gegangen ist, ob sein Schwager dahin gegangen ist, ob der jemanden kennt aus dem Verein, der dahin gegangen ist, der hat ja einen super einfachen Weg dahin. Der muss mit 2 Leuten sprechen, dann hat der mindestens mal einen Lehrer, der irgendwas zu sagen hat, in der Schule hat er dran. Und denen dann mal zu erklären, das ist nicht schwierig, guck mal, ich meine, ich weiß es noch früher bei uns, da ging ja in der Grundschule schon los, da hat man immer mal so Exkurse, man ist irgendwo hingegangen, mal in den Zoo, mal woanders hin.
Ja, wir sind immer in den Wald gegangen, ne?
Okay, also, bei euch gab es scheinbar viel Wald. Aber da hat man verschiedene Dinge gesehen. Und wenn die dann mal gesagt hätten, ey, komm doch mal an den Tag, wenn man zum Beispiel einen Tag, da bin ich heute noch dran, ich war 3. Klasse oder so, da sind wir in den Töpferbetrieb gegangen. Die haben da getöpfert und wir haben am Ende dann so eine Tasse bekommen, die haben wir angemalt, voll geil gewesen, erinnere ich mich heute noch dran. War jetzt nicht meins, wo ich sagen würde, mach ich den Rest meines Lebens, aber auch kein Betrieb, das soll.
Ja, ich habe nur Wald gesehen, wie gesagt.
Ja. Das ist wunderbar, dass ich Förster geworden bin. Ja. Aber das ist so einfach und auch für die Kinder, die müssen da ja das große Problem, woran es dann manchmal tatsächlich scheitert. Dann sagt der Inhaber, ja, da muss ich jemanden abstellen, der sich da kümmert, der muss ihnen das erklären, aber wie machen wir das dann? Es ist alles eigentlich sehr einfach.
Also jetzt höre ich so ein bisschen raus, also yippie-yay, super coole Idee, mache ich sofort, am besten jetzt
und dann
gestern. Kommt dann auch nicht sofort, oder? Sondern es ist schon auch Überzeugungsarbeit.
Es gibt wenige. Das große Problem bei Handwerkern ist ja immer, das hat der Gründer von Isotel, wir haben auch den Podcast angehört, finde ich auch sehr schön ausgedrückt. Die Handwerker, also er hat es ein bisschen anders gesagt, aber von der Idee, die Handwerker sind halt die ganzen Tage im Tagesgeschäft, die nehmen sich nicht mal die Zeit, mal wie er gesagt hat, auf den Berg zu gehen und einfach mal drüber nachzudenken. Mhm. Einfach mal das Geschäft von oben zu betrachten. Und dadurch, dass sie so viel im Tagesgeschäft sind, die sehen die Idee, die finden die Idee geil, aber dann ist auch der nächste Kunde da und ruft.
Ey, ich weil das das Hamsterrad im
Prinzip ist. Weil das Hamsterrad ist. Und das ist auch einer der Kerndinge, die im Handwerk passieren müssen, dass der Inhaber wirklich versteht, wenn er den Betrieb vernünftig führen möchte, muss er zumindest einen Teil seiner Zeit als Unternehmer verbringen. Dann muss er einen Teil seiner Zeit auf den Betrieb schauen und nicht nur das nächste Problem lösen.
Ja, ich finde, man muss halt auch ein Stück weit dann diese Eigenverantwortung leben, weil wir können uns über die Politik beschweren, wir können uns über das Image vom Handwerk beschweren, aber wir müssen dann auch sozusagen selber diesen Weg auch gehen und sagen, okay, ich investiere jetzt ein Stück meiner Zeit und mache sowas auch einfach mal und lade einfach mal vielleicht eine halbe Klasse ein zu mir in Betrieb, dass sie sich das mal anschauen, dass wir mal zusammen was machen. Das muss ich einfach auch bereit sein, sozusagen selber mit reinzugeben, statt mich nur zu beschweren. Und wenn
habt ihr ein Beispiel, wo das wirklich funktioniert hat, wo vielleicht ein Azubi rausgekommen ist? Oder
ja, wir haben mehrere. Also ich kann die Betriebe nicht nennen, aber mehrere Beispiele. Nee, es sind meist Betriebe, die etwas größer sind, also 30, 40 Leute. Es gibt aber auch Betriebe, die 10, 15 Leute haben. Und die holen dann auch da, ne? Da ist die ganze Klasse dann da. Dann wird die einen halben Tag mal rumgeführt. Im Regelfall ist es sogar so, also bei dem, was konkret ist, bei dem einen Fall Schreinereibetrieb. Und der in dem Schreinereibetrieb arbeitet, der Sohn geht halt auf eine Schule und der hat dann halt den Sohn und der hat dann das freiwillig gemacht, der hat sogar, weil der Inhaber halt gesagt hat, ja, ich weiß jetzt nicht, also ich will es gern machen, aber da geht ein Arbeitstag drauf und so, der gemacht, pass auf, ich nehme Urlaubstag dafür, wenn jemand bei rumkommt, bezahlst du mir den, dann passt das schon, dann gibst du mir irgendwie was dafür. Klar, jetzt muss man gucken, in 1-2 Jahren kommt dann einer von denen und macht eine Ausbildung da, aber das ist halt alles eine Investition in die Zukunft.
In dem Moment setze ich ja auch mein Unternehmen in ein bestimmtes Bild.
Total.
Und
das ist Social Media
technisch so gut, wirst du sagen. Das ist ja auch nicht nur bei Social Media, sondern ja auch alleine, das ist ja auch in der Schule, spricht sich das rum, die Eltern, die Kinder, die Verwandten. Ja. Morgen ist unser Kind bei Betrieb XY, guckt sich das an, die Kinder erzählen das rum.
Und jedem ist ja auch bewusst, wie stark der Fachkräftemangel ist. Ja. Und wenn dann ein Betrieb da ist, der auch wirklich proaktiv sowas anbietet, der sowas macht, das ist ein super Image-Boost, weil ich einfach auch progressiv bin, weil ich was dafür tue und mich nicht nur beschwere.
Ne? Wie würdet ihr mir denn jetzt ganz praktisch als Inhaber empfehlen, an das Thema ranzugehen? Also jetzt ist, ich meine, die Idee ist cool. Ich glaube, es gibt kaum einen, der jetzt sagen würde, das ist eine richtig doofe Idee. Also könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet, ja, oder ob ihr selber damit Erfahrungen gemacht habt oder auch schon mal umgesetzt habt. Aber so grundsätzlich, glaube ich, gibt es wenig Widerspruch. Jetzt kriegen wir den riesen Shitstorm in den Kommentaren.
Geht gar nicht, nein.
Doofe Idee, das geht ganz anders. Nee, Quatsch. Aber schreibt gerne mal rein. Aber ich glaube, die Idee ist grundsätzlich okay. Wieso passiert das so wenig? Also wie gehe ich jetzt da konkret dran? Was muss ich machen?
Also vielleicht erstmal die Frage, warum passiert das so wenig? Ich habe danach eine Geschichte. Ein Partner von uns, schon lange Partner, Mitarbeiter von uns gefunden, alles entspannt, hat uns gesagt, er würde jetzt mal Azubis gerne suchen. Und wir haben festgestellt, generell bei Azubis, also für Azubis sind die Leute einfach bereit, weniger Geld auszugeben als für einen Mitarbeiter, was auch logisch ist.
Für die Suche
ist,
jetzt.
Für die Suche nach Azubis, genau, um den zu finden.
Verstehe.
Ist erstmal verständlich, ist vom Marketingaspekt her aber relativ ähnlich, ob ich jetzt einen Azubi dazu bringe, sich zu melden oder einen Gesellen. Das heißt, wir waren dann immer mit Zahlen zu sprechen so bei ungefähr 6.000 Euro für 3 Leute, die er wollte. Also 3 Azubis, 6.000 Euro. Das war so, dass ich gesagt habe, 2.000 für einen Azubi, musste halt planen. Meint er, nee, mehr als 500 würde er nicht ausgeben. Das ist so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, auf der einen Seite beschwert sich das Handwerk darüber, dass im Grunde die Handwerker ja nur hin und her gereicht werden. Wenn ich Mitarbeiter suche, suche ich einen regelfreien gelernten Gesell, der ist gerade woanders. Das heißt, ich hole mir den von da. Klar, kann man sich ein paar Vorteile verschaffen als Betrieb und kann dafür sorgen, dass man die Leute auch findet. Dafür sind wir ja auch da irgendwo. Aber von der Grundidee ist erstmal nur umverteilen. Ich mache damit nicht mehr. Die Menge ist die gleiche. Mit einem Azubi hole ich aber jemand Neues ins System rein. Und die Person ist mehr bereit auszugeben für Umverteilung, weil da ist er bereit, das Geld auszugeben gewesen, offensichtlich, hat er mit uns Kampagnen dazu gemacht. Aber er ist nicht bereit gewesen, einen neuen Azubi ins System zuzuführen, weil ihm das erstmal zu wenig Wert bringt. Und an der Stelle muss der Handwerksbetrieb sich selber hinterfragen. Da kommen jetzt 2 Aspekte noch mit. Der erste Aspekt ist, warum ist das Handwerk neben dem, dass natürlich jetzt Studium extrem promotet wurde, ich weiß noch, meine Mutter hat vor, ich komme aus dem Osten, klingt jetzt ein bisschen blöd, ich bin 94er Jahrgang, ich habe jetzt die Wende nicht miterlebt live, aber meine Eltern halt schon, und bei dem war es halt normal, da hat nur einer in der Klasse studiert. So, das war normal. Alle anderen sind ins Handwerk gegangen, deswegen hat der Osten auch wahrscheinlich noch mehr Handwerker als der Westen. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Und es ist so, dass sie meinte, dass es sich extrem geändert hat, dass mittlerweile wirklich jeder aufs Gymnasium gehen soll, auch Leute, die wirklich offensichtlich für die Schule nicht gemacht sind, die handwerklich super sind, die mega viel können, die auch nicht dumm sind, aber die für dieses Schulsystem einfach nicht gemacht sind. Die trotzdem da durchgeprügelt werden irgendwie, damit die Eltern sagen können, mein Kind hat Abitur. So, und aber woher kommt, das ist ein Aspekt. Aber
das ist ein bisschen das gesellschaftliche Thema.
Exakt, ne? Was, exakt. Was ja, man will ja sagen, nee, mein Kind, das hat nicht nach der 10. abgeschlossen, das macht Abitur. Das ist ja so ein Selbstdarstellungsding.
Aber das war glaube ich das, was du vorhin sagtest,
genau.
mit der PISA.
Genau, dadurch hat sich quasi eine ganze Generation sozusagen wurde darauf eingestimmt.
Der Staat hat damit angefangen ursprünglich mal.
Genau.
Und alle anderen sind dann mitgegangen, wie es halt ist.
Ja. Und was machen wir jetzt damit?
Letzten Endes muss die Gesellschaft sich bewusst werden, was du eben schon angesprochen hast, also welchen Stellenwert das Handwerk hat, ja, das merkt man jetzt auch immer mehr, wenn man sich bewusst macht, was auch zum Beispiel mit Themen wie jetzt zum Beispiel künstlicher Intelligenz passiert. Früher hat man immer gesagt, hey, mach einen Job, der irgendwie gut bezahlt ist im Büro und so weiter, solche Dinge. Jetzt stellt sich raus, wahrscheinlich ist es genau andersrum, dass jetzt Berufe in diesen Bereichen sehr, sehr einfach in Zukunft vielleicht von KI übernommen werden können und das Handwerk eigentlich das ist, was uns als Gesellschaft, ja, Alex hat es angesprochen, wir gehen jeden Morgen in unser schönes Badezimmer vielleicht, gehen jeder gerne in unsere Küche, sind alle gerne in schön warmen Häusern. Und das ist das, was uns als Gesellschaft, sag ich mal, auch stark macht. Dafür ist auch Deutschland bekannt geworden, sag ich mal, für eine gute Infrastruktur. Und sich dieser Tatsache wieder bewusst zu werden, ist, denke ich, erstmal die erste Grundlage.
Ja, aber realistisch, das bringt dem Handwerk so jetzt nichts.
Nein, aber das ist nicht
das für die Gesellschaft erstmal. Man muss es prägen, weil das Thema ist ja, dass es ja quasi diese gesellschaftliche Umstimmung gab oder dieses andere Blickfeld aufs Handwerk. Ja. Und das muss man im Prinzip ja jetzt wieder
in der Gesellschaft.
Das ist ja der Isotec-Handwerkskompass,
das ist ja zur
Steigerung der Attraktivität und das bezogen auch aufs Bild in der Gesellschaft, weil das ist ja das, was du gerade sagtest mit den Schulen, dass man eigentlich versucht, das Bild schon frühzeitig wieder in das richtige Licht zurückzurücken.
Also das Hauptproblem in meinen Augen ist, dass ein Handwerker im Verhältnis zu dem, was er tut und wie viel er auf dem Markt vorhanden ist, als Anzahl zu wenig bekommt. Als Geld. Punkt. Jetzt sagen einige Leute, ja, der kriegt ja schon 3.500. Ja, aber offensichtlich gibt es immer noch zu wenig. Wenn ich gucke, ich habe mal bei Gehalt.de in Hannover eingegeben, was verdient ein Anwalt? Und das ist ganz stumpf, ne? Also mal ganz, ganz schwarz-weiß gedacht. Anwalt zwischen 3.8 und 6.1 so ungefähr. Ne? Gehalt.de kann man immer abchecken, Gehalt von der Region. Ein Dachdecker, 2.4 bis 3.1. Das ist leicht über Mindestlohn bis hin zu, davon kann ich jetzt halbwegs leben. Und der Punkt ist da folgender, warum verdienen die Handwerker so wenig? Das hat mehrere Aspekte, aber ein ganz großer Punkt, und das geht bei dem Inhaber los, und das ist auch, was jeder Inhaber ändern kann, ist, dass der Inhaber sehr diverse Projekte annimmt. Durch sehr diverse Projekte schaffe ich es halt nicht, das, was die Industrie uns schon seit Jahrzehnten, gefühlt Jahrhunderten vormacht, schaffe ich es halt nicht, einen Qualitätsstandard, auch ohne, dass ich die krassesten Leute da brauche, durchzuhalten. Bei uns zum Beispiel so, wir haben zwei Sachen, Mitarbeiterkundengewinnung. Wir schaffen es, diese Sachen sehr exzellent abzuliefern, weil wir halt nur das machen. Der Handwerker, aber der Schreiner sagt, ja, ich mache den Tisch, ich mache den Stuhl, ich mache das Regal, okay. Ich mache aber auch von mir aus den Zaun, wenn du den draußen brauchst, ich mache die Terrasse. Jetzt braucht er natürlich eine Fachkraft, die das alles noch am besten kann. Am besten auch ohne viele Informationen, weil Kommunikation in Betrieben funktioniert ja auch nicht so gut, bekanntermaßen. Wie soll es möglich sein, dass der sein Maximum ausschöpft in seinen 8 Stunden, die er arbeitet? Das geht gar nicht.
Wenn das ist der Bauchladen, ne?
Exakt, das ist der Bauchladen. Das ist das große Problem aber. Und viele freuen sich ja oft, weil sie sagen, ja, ich kann ja auch alles, ich bin ja flexibel, ich kann individuell abliefern. Nur das, genau dieser Punkt, sorgt dafür, wir haben eine einfache Übung dafür, das kann jeder Handwerker mal machen. Kalkulier mal deine letzten 50 Aufträge, die du gemacht hast, nachdem alles erledigt war, kalkulier mal zurück, guck mal, wie viel du wirklich verdient hast. Kategorisier die mal, 3 Kategorien. Kategorie 1, Sachen, wo du sagst, ich habe als Schreiner einen Stuhl gekauft, weiterverkauft. Gibt's ja auch. Kategorie 1. Kategorie 2, ich habe den Stuhl gekauft, leicht angepasst, weiterverkauft. Kategorie 3, ich habe den Stuhl selber gemacht. Guck mal, was du im Nachgang, nach allen Nachkalkulationen, wirklich mit Kategorie 1, 2 und 3 verdient hast. Bei 1 hat er sehr viel verdient, bei 2 tendenziell ein bisschen was, bei 3 hat er im Regelfall draufgelegt. Weil es immer aufwendiger ist als der Handwerker.
Denke, das ist eure Erfahrung aus den...
Ja. Wir haben es in mehreren Betrieben gemacht, das hat sich jedes Mal gezeigt, das Bild. Wenn ich jetzt sage,
ist bei uns ein bisschen anders.
Ne? Ja, das seid ihr schon standardisiert. Das ist ja der Punkt. Genau. Ihr macht ja nur ein was. Das ist ja genau der Punkt, warum ihr so erfolgreich seid. Warum ihr jetzt auch die Jahre noch wächst, wo alle Handwerker irgendwie schwierig
sind. Ich wollte jetzt darauf hinaus, dass es bei uns genau einfach standardisierte Sachen gibt und wir auch natürlich standardisierte Verfahren haben und eben genau auch nicht diese, ich sag mal, Sonderlösungen erfinden. Da geht es aber weniger um, ich sag mal, die wirtschaftlichen Vorteile, die du gerade raussprichst, sondern das hat ja am Ende auch an vielen Stellen was mit Qualität zu tun, weil das, was du gerade sagtest, die Bauchladensituation, du kannst nicht in allem so gut sein, wie wenn du dich auf irgendwas spezifizierst.
Als Inhaber vielleicht, aber nicht mehr die Fachkraft.
Ja, also aber auch in der Umsetzung. Ja. Also ich sag mal so, es gibt ja gute Gründe, warum man eine hohe Qualität hinbekommt, wenn man immer das Gleiche macht. Also nicht also ich meine, das ist jetzt ein bisschen
schwarz-weiß. Man ist Experte in dem, was man tagtäglich tut.
Und dabei muss man nicht immer die gleiche Handbewegung machen. Aber wenn ich
es geht um dasselbe Fachgebiet und
wenn ich immer Stühle baue, baue ich definitiv besser Stühle als jemand, der heute Stühle baut, morgen Tische, übermorgen Fenster. Das ist ja klar, dass das so ein Erfahrungsthema ist. Wir sind jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen in die Inhaber und die Fachkräfte.
Mir ging es darum, wenn Handwerker generell 2.000 Euro oder 1.000 Euro im Monat mehr verdienen, wird es automatisch mehr Stellenwert bekommen. Es geht gar nicht anders. Zwangsläufig. Und das ist, was jeder Handwerksbetrieb tun kann. Sich in die Lage zu versetzen, seinen Leuten entsprechend mehr zu bezahlen. A, hat er jetzt kein Problem, weil er wird Leute finden, wenn er halt mehr bezahlen kann, logischerweise. B, wird in Zukunft das Handwerk interessanter sein, wenn die Leute genauso viel verdienen wie ein Anwalt.
Ich glaube, es ist trotzdem noch ein Kommunikationsproblem, weil die Leute müssen auch wissen, dass die Person mehr bezahlt als alle anderen. Und es ist ja nicht nur damit getan, zu sagen, übrigens, meine Leute verdienen mehr Geld.
Die Basis muss halt nur stehen.
Die Punkte, wo man sagt, das ist ja auch aus der Studie hervorgekommen, das sind ja genau die Attraktivitätsfelder, die wir aufgedeckt haben, wo man schauen muss, wo sind denn die Stellschrauben? Und es ist nicht nur eine Stellschraube, sondern es sind verschiedene. Ja. Und ich würde gerne nochmal zurück zu dem Schulthema, weil wir sind da so ein bisschen gerade von weggekommen. Was ist denn wirklich der konkrete Modus operandi? Also ihr sagt dem jetzt, so, jetzt geh auf deine Kontakte zu und mach einen Termin mit dem Lehrer und dann geht's los.
Sprich mit dem, sagt dem, hey, wir würden gerne einen Tag der offenen Tür machen oder halt einen halben Tag, wo ihr mal vorbeikommt. Ihr macht da ein kleines Werkstück. Übrigens auch für die Mitarbeiter, die da arbeiten, sehr geil, weil die sehen, dass Kinder plötzlich das voll wertschätzen, was die machen.
Das heißt, Mitarbeiter einbeziehen?
Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach, Mitarbeiter sollten da sein. Es soll ein ganz normaler Arbeitstag sein. Die Kinder sind aber mit am Start. Das ist ein Tag, der verloren geht. Mag sein. Aber die sind so stolz danach.
Ist der verloren?
Ich glaube nicht. Ich
glaube, nachher
rechnet sich wieder. Aber gefühlt, der Handwerker sagt, erstmal ist ein Tag, der verloren geht. Erstmal ist für ihn das so und ist okay.
Umsatztechnisch
ist der Tag erstmal verloren gegangen. Aber die werden die nächsten Tage so mit beflügelten, mit geschwellter Brust, sagt man das so?
Mit stolz geschwellter
Brust arbeiten, dass die das wieder rausholen wahrscheinlich sogar. Ja. Aber das kann jeder machen. Jeder kann. Und
das heißt, du siehst eigentlich, du siehst das ja auch so, habe ich mit rausgehört. Ihr seht es so, dass das nicht nur, ich sag mal, für die Nachwuchskräfte ein Thema ist.
Ja.
Nicht nur fürs Image des Betriebs, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen da reingeschmissen, weil ich davon überzeugt bin. Und es ist am Ende, ist es auch für die Mitarbeiter eigentlich.
Es ist für alle gut.
Und es ist für die Schulen auch cool, weil die nicht nur in den Wald gehen.
Ja.
Also nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich wollte es gerade rücken. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Das sind billige Witze, die ich mache. Ich hatte eine fantastische Schule und eine fantastische Schulzeit. Ich glaube, ich muss jetzt meine Schule bei LinkedIn rausnehmen. Nein, ich hatte wirklich eine tolle Zeit. Wir waren nicht nur in der Schule, aber wir haben solche Sachen nicht gemacht. Wir haben dafür andere Sachen gemacht. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Aufgabe, zu schauen, wo liegt denn vielleicht eine Möglichkeit, in diese Kontakte zu kommen. Und eigentlich, wenn man sich das so anguckt, wir haben eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation und trotzdem findet das nicht statt. Also meine Tochter ist jetzt in der 2. Klasse. Klar, die lernen gerade lesen und schreiben, ist vielleicht noch was früh.
Ja.
Aber da ist ganz wenig Handwerk.
Ja, also ich weiß, um ehrlich zu sein, auch nicht, woran es liegt, dass es so wenig stattfindet. Ich kann mir vorstellen, dass einfach viele Betriebe so ein Stück weit auch den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen oder auch einfach überfordert sind und nicht wissen, also einfach diese Idee nicht kommt, zu sagen, ich gehe einfach mal auf eine Schule zu und ich mache einfach mal sowas. In den allermeisten Fällen wird man da mit offenen Armen empfangen, weil das ist ja eine super, also wie du gesagt hast, ist eine Win-Win-Win-Situation.
Das heißt, ihr empfiehlt tatsächlich das sehr regelmäßig.
Ja,
wie viele machen es prozentual? Kann man das abschätzen? Wie ist die Erfolgsquote?
Eine gute Frage. Hätte ich die Zahlen konsultieren müssen vorher. Vielleicht 10-20% am Ende tatsächlich. Vielleicht.
Weil das wieder dieses, also ja, genau, es ist sinnvoll, aber die Umsetzung ist.
Der Kunde schreit gerade
drunter, der es gemacht haben, machen die es wieder?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also, sie wissen, wie es geht. Wir fragen sie jetzt nicht, deswegen kann ich sie nicht beantworten, aber ich gehe davon aus. Weil es hat bisher, wenn Leute es gemacht haben, wenn sie gefragt haben, wie war es, nur positives Feedback gegeben. Also ich habe keinen einzigen Fall gehabt, wo jetzt irgendwas richtig blöd gelaufen wäre da. Klar, kann man sein Kind verletzt sich mal so, weil irgendwann, aber ist halt so.
Ja, also, das ist ja, okay, das ist jetzt aber eher unwahrscheinlich, dass da was passiert.
Nein, also das ist die. Haben wir auch noch nicht erlebt.
Sind ja dann nicht, ich sag mal, das sind ja nicht die 7-Jährigen an der Kreissäge.
Nein. Also, es ist ja alles unter Aufsicht. Man hat da wirklich ein kleines Stück, was man sich vorbereitet, keine Ahnung. Dann wird da vielleicht eine Kleinigkeit gedrechselt, steht immer jemand daneben, der guckt genau mit oder so. Das ist ja nichts.
Aber das Wichtige ist, dass sie nicht nur gucken, sondern anpacken.
Die müssen machen, das ist wichtig. Ja. Also zum Beispiel, was ich früher mal gemacht habe, mein Vater ist handwerklich sehr begabt und ich habe früher mal so einen Bauern von der Schachfigur selber gedrechselt.
Echt? Ja, cool.
Wenn ich noch 5 gemacht hätte, hätten die alle 5 anders ausgesehen. Ich finde es beeindruckend, wie Leute das
schaffen. Das heißt, das Schachspiel hast du nicht voll bekommen, aber.
Nee, aber ich kann jetzt mit einem Bauern umgehen. aber das war cool. Das hat am Ende 20 Minuten gedauert. Aber es war cool. Da haben wir einen Schlüsselanhänger dran gemacht und habe ich heute noch. Steht zu Hause.
Ja.
Sowas zum Beispiel. Das ist super simpel. Das kostet den Handwerksbetrieb kein Geld oder so. Das ist ganz einfach. Den nimmt er sich mit, den hat er noch 5 Jahre.
Ihr habt gesagt, Wir treten an, damit sich Handwerk für Fachkräfte auch wieder lohnt. Ich würde den Absatz auch gerne nochmal ins Rennen schicken. Unser Ziel ist es, den Arbeitnehmern im Handwerk wieder mehr Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen eine sichere und langfristige Perspektive zu bieten. Wir möchten dazu beitragen, dass Handwerksbetriebe wieder als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden, die ihren Mitarbeitern fair bezahlen oder ihre Mitarbeiter fair bezahlen, Weiterbildungsmöglichkeiten und gute Arbeitsbedingungen bieten. Das heißt im Umkehrschluss, das ist ja nicht so aktuell.
Ist es nicht flächendeckend so? Ja. Es gibt Betriebe, die machen das schon sehr gut.
War sehr provokant zugegeben, die Frage, aber war ein Scheinpass.
Also am Ende, es kostet alles Geld.
Ja.
Das ist der erste Punkt. Das ist wieder der Punkt, wo ich wieder zurückkomme zu dem, wenn du die Aufträge machst, die sich mehr für dich lohnen, weil du mehr dran verdienst, hast du mehr Geld in sowas zu investieren. Ganz einfach. Und es kann, aber da kommen wir später noch zu, es kann nicht sein, dass die Betriebe am Ende so viel Geld haben, wie sie haben, weil es ist zu wenig einfach. Und da kann ich verstehen, dass jeder Betrieb, der normal im normalen Spektrum ist, jetzt gerade sagt, das ist alles zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Aber wenn wir wirklich mal schauen, wie es sein sollte, dann sollte es so sein. Also wir haben zum Beispiel unser Unternehmen so aufgebaut, das empfehlen wir auch sehr vielen Handwerkern. Wir haben mit ungefähr 100 Handwerkern bisher Digitalisierung sehr stark vorangetrieben und wir sehen, die Betriebe, die es wirklich durchziehen, die haben danach eine viel geilere Kultur. Weil der Handwerker, wenn ich wirklich eine gute Struktur schaffe, der kann im Grunde keine Fehler mehr machen. Klar, der muss Handwerker noch können, was er können muss. Aber es ist nicht mehr der Fall, dass ich sage, ey, der hat vergessen, die Bügel einzupacken. Ich muss jetzt zurückfahren, muss jetzt zum Wirt fahren, muss woanders hinfahren, die jetzt holen, halbe Stunde Arbeitszeit weg. Das passiert nicht mehr, weil das halt ein flüssiger Prozess ist. Das ist aber Aufgabe des Inhabers, das anzutreiben.
Das heißt, die Weiterentwicklung auch der Abläufe auf moderne Welten, sage ich jetzt mal, zu adaptieren.
Und warum kommt denn Frust im Handwerk? Frust kommt im Handwerk, weil irgendjemand was nicht gemacht hat, der schreit den an, die machen sich gegenseitig an, die Stimmung ist scheiße.
Jetzt erfüllen wir alle Klischees gerade, oder?
Alle Klischees, das machen wir jetzt einfach mal. Aber es ist ja in vielen Betrieben immer noch so. Und es ist in vielen Betrieben auch so, dass am Ende dadurch das Arbeitsklima einfach dann teilweise nicht gut ist. Für viele ist auch schon normal, dass es so läuft. Okay, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht das vielleicht. Aber wenn es nicht wäre, wäre es ja doch nochmal entspannter.
Ich habe ein bisschen noch ein Stück eine andere Theorie. Ich glaube, dass das Bild, was wir gerade oder was du gerade sehr plakativ überzeichnet hast, vielleicht auch ein Stück. Ich glaube, das ist auch an vielen Köpfen. Ich glaube, es ist in vielen Betrieben ist es tatsächlich schon anders. Es redet aber keiner drüber.
Das kann natürlich auch sein. Also ich sage mal, die Betriebe, mit denen wir arbeiten im Regelfall, sind relativ reflektiert. Die wissen auch, die müssen Geld in beides investieren, sonst wären sie nicht unsere Partner. Deswegen haben wir immer schon die, ich sag mal, 10% der Betriebe, die eh schon viele Dinge machen, die einfach in der heutigen Zeit notwendig sind.
Weil in der Studie kam, da haben wir auch Handwerksbetriebe analysiert und mit Handwerksbetrieben auch gesprochen und geguckt, was sind denn diese Attraktivitätsfelder. Ja. Und da ist nämlich zum Beispiel auch Unternehmenskultur, Umgang miteinander, Wertschätzung, all die Themen. Und denen ist es total klar und die erfüllen das, teilweise übererfüllen die das. Das heißt, das, was eigentlich gefordert wird, ist übererfüllt schon vorhanden an vielen Stellen.
Ja. Ich habe da dazu eine coole Anekdote vielleicht. Wir haben einen Betrieb, bei dem der Inhaber und Geschäftsführer mal bei uns auf einer Veranstaltung war. Und wir hatten ihm vor längerer Zeit schon empfohlen, hey, geh mal raus, also mach mal das, was du uns berichtest aus deinem Betrieb, bring das auch mal auf Social Media. Ja, und dann war er irgendwie, ich glaube, ein halbes oder dreiviertel Jahr später war er dann bei uns auf dem Event und ich sag, ey, das ist ja mega geil, was ihr da macht, richtig geile Stimmung, das kommt rüber, wie ihr Fun habt bei der Arbeit, wie ihr Späße macht, wie ihr beim Kunden freundlich seid. Wie war denn das für dich am Anfang? Ne? Und da meinte er auch so, ja, also das Ding ist, wir haben uns gar nicht jetzt irgendwie verändert oder verstellt oder so, um das im Internet jetzt zu zeigen oder auf Social Media oder so, sondern bei uns ist es schon immer so gewesen. Aber er meinte halt, das mal zu zeigen oder so, das war schon eine Herausforderung für ihn, weil das einfach ungewohnt ist, ne? Sozusagen dann einfach mal das Handy rauszuholen und das irgendwie zu zeigen im Internet. Das war für ihn eine große Herausforderung. Ich glaube, das ist aber auch so ein Knackpunkt. Wenn viele über diesen Punkt da einmal hinausgehen und auch mal zeigen, wie es bei ihnen im Betrieb abläuft, ne, was sie für einen Spaß haben, vielleicht morgens bei der Teambesprechung, dann rausfahren zum Kunden. Wenn das einfach mal transparent wird, weil viele wissen gar nicht, was für einen Schatz sie sozusagen bei sich im Betrieb haben.
Genau, das meinte ich gerade.
Genau, mit dieser geilen Stimmung, die sie haben, mit dem Wir-Gefühl, mit dem Gefühl, was zu erschaffen und das aber gar nicht nach außen dringt, weil es halt sozusagen nur in diesem engen Kreis passiert. Klar, der Kunde, der dann das vielleicht mitbekommt, wie das Team untereinander ist, der bekommt das vielleicht mit. Aber, sag ich mal, die Region oder die Fachkräfte auch, die vielleicht Bock haben auf einen Team, wo so eine positive Stimmung ist, die kriegen das gar nicht mit, weil das so ein bisschen im Verborgenen passiert.
Würdet ihr denn, ist jetzt eigentlich auch so eine, wie sagt man, rhetorische oder suggestive Frage?
Ich weiß nicht.
Ich glaube rhetorisch. Würdet ihr pauschal jedem Handwerksbetrieb oder jedem Inhaber empfehlen, ey, du musst auf jeden Fall filmen und dich zeigen und nach draußen gehen. Stell dich vor die Kamera und fang an zu erzählen.
Also pauschal ist natürlich immer ein großes Wort. Ich würde es den meisten empfehlen, würde ich sagen.
Ja, die Frage ist halt, in welcher Form man das macht. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann es normal auf Social Media posten oder man macht es halt tatsächlich über Werbeanzeigen, die bezahlt sind. Das Problem ist, wenn du so auf Social Media postest, du hast erstmal gar keinen, der sieht. Das heißt, du machst das ein paar Monate, bis dann Leute wirklich darauf aufmerksam werden. Und bei vielen ist da das Thema, dass die einfach nicht den Durchhaltevermögen haben. Weil es ist Arbeit, man muss sich Gedanken machen. Man kann einfach nur die Kamera draufhalten, aber auch das muss jemand machen.
Ich wollte so ein bisschen auf was anderes raus. Also mal die Situation filmen ist das eine und das reinbringen. Aber jetzt wirklich, ich sag mal, selber in Erscheinung treten als Inhaber viele oder eine Person. So jemanden überreden, ey, jetzt mach das mal, wie du das gerade geschrieben hast. Also meine Erfahrung ist eigentlich eher, wenn du jemanden, der keinen Bock auf Kamera und auf Präsenz hat, versuchst, da in so ein Korsett zu drücken, dass es total schief geht und genau das Gegenteil bewirkt, dass nämlich das eher ein abschreckendes Beispiel ist, okay, das ist ja total strange, da will ich gar nicht hin, obwohl die Person in Wirklichkeit viel cooler drauf ist.
Ja. Wobei es auch Übung ist an der Stelle tatsächlich. Ja. Also A, muss der Hand, also wenn der Inhaber selber nicht dran glaubt, dass es was bringt, sondern es nur macht, weil wir sagen, wie man macht, das wird es natürlich auch nicht gut. Aber die wirklich verstehen, warum es sinnvoll ist, die zwingen sich dadurch im Zweifel. Und die machen das dann auch so, dass es vernünftig ist.
Ist das Aufgabe des Inhabers?
Nee. Ich habe es eben deswegen so ein bisschen eingeschränkt, weil ich würde es nicht jedem pauschal empfehlen, weil es gibt einfach manche Leute, die fühlen sich damit nicht wohl, die fühlen sich damit nicht sicher. Selbst wenn sie gar nicht selber in Erscheinung treten, selbst wenn sie filmen, fühlen sie sich unsicher, weil sie nicht wissen, was darf ich zeigen, was darf ich nicht zeigen, was soll ich posten, fragen die sich. Als Inhaber sollte man verstehen, dass es wichtig ist. Aber ich muss es nicht unbedingt selber machen, weil ich habe auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Leute in meinem Betrieb, die da Bock drauf haben, die vielleicht auch sagen, ey, ich probiere das einfach mal aus, ich mache das einfach mal. Es kann eine Auszubildende, ein Auszubildender sein, es kann jemand sein, der schon länger bei mir ist. Aber einfach mal, wenn ich es selber nicht machen möchte oder da irgendwie Berührungsängste habe, einfach mal im Team fragen, ey, ich habe das vor, ich mache das, aber ich würde das nicht so gerne selber machen, hat da jemand Bock drauf? Einfach mal diesen Schritt zu gehen.
Das ist ja, letztendlich ist es ja das Oberthema eigentlich, das Innere eines Handwerksbetriebs nach außen kehren und zeigen.
Einfach Transparenz.
Warum mache ich das? Warum soll ich das machen? Was habe ich davon?
Naja, weil es bei deinem Betrieb wahrscheinlich besser läuft und angenehmer ist, als die Leute von außen gerade denken. Und dich vielleicht gar nicht kennen. Nächster Punkt.
Und weil wir Vorurteile ausräumen aus dem Handwerk, wenn man jetzt mal wieder das große Ganze. Genau.
Absolut, ja. Also das ist wirklich krass, wenn man sich damit mal beschäftigt, was man alles so an coolem Content auch sieht mittlerweile online, was da für coole Charaktere auch sind, für coole Projekte, die man dann sieht. Also das ist eine Bereicherung auf jeden Fall.
Jetzt sind wir zwei Punkte oder zwei Themenblöcke weit gekommen. Unsere Zeit ist leider aber weit weg. Ja. Ich würde vorschlagen, wir reden einfach in der nächsten Folge über die beiden noch offenen Punkte. Ich würde die aktuelle Folge aber gerne noch abschließen mit der typischen Frage, nämlich wenn du ein Kompass oder in dem Fall ihr ein Kompass fürs Handwerk seid, wohin zeigt ihr?
Ja, wir zeigen auf jeden Fall dahin, auch nach außen zu tragen, was mache ich hier eigentlich. Sowohl für die Schulen, was wir jetzt hatten, für potenzielle Azubis, was ja auch möglich ist. Und auf einer Messe, da waren ganz viele Gewerke, da konnten die Leute wirklich live mal das Gewerk machen. Das war saugeil.
Azubi-Messe war das? Oder?
Die Azubi-Messe war ein kleiner Teil davon. Es war welche Messe war das? Da war Zukunft Handwerk auch am Start. Es war Hammer. Also es war echt eine coole, ich weiß nicht mehr, wie die Messe hieß. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Und da war ein Bereich, da haben die Azubis den ganzen Tag gehämmert und das, also nicht Azubis, die überlegt haben, was zu machen.
Also Antragstellen.
Ja, da waren Bäckereien, da waren Fleischereien, es war gut, Fleischerei war dann halt virtuell, weil die konnten da keine Wurstwaren ausstellen scheinbar. Aber das war geil. Also wirklich, das war, fand ich Hammer.
Würdest du der Richtung, wie Alex gesagt hat, unterschreiben? Ich will jetzt hier keine konträre Meinung holen,
also aber du darfst gerne auch. Ich zeige in Richtung, seid stolz auf das, was ihr macht und zeigt es nach außen. Und macht es dadurch attraktiv.
Ja.
Super. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich sage deswegen hier seid, weil ich habe mir gerade versprochen, wir reden weiter. Für euch gibt es dann die nächste Folge mit den beiden nächsten Monat. Und schön, dass ihr auch dabei wart. Wie gesagt, kommentiert gerne rein. Vergesst nicht, den Like dazulassen und ein kleines Abo, damit ihr die nächste Anschlussfolge auch nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, du bist inspiriert und mit neuen Ideen bereichert. In den Shownotes findest du weitere Informationen und Links. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Kommentare. Bis zum nächsten Mal.